Wir fahren fort mit der Predigtreihe durch den Heidelberger Katechismus, beziehungsweise mit dem Heidelberger Katechismus durch die biblische Lehre und kommen heute zu Sonntag 28. Die drei Fragen sind auch abgedruckt im Faltblatt. Die letzten zwei Sonntage haben wir uns mit der Taufe beschäftigt und davor mit den Sakramenten allgemein und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Abendmahl oder dem Herrnmahl. Frage 75. Wie wirst du im heiligen Abendmahl erinnert und gewiss gemacht, dass du am einmaligen Opfer Christi am Kreuz und allen seinen Gaben Anteil hast? Indem Christus mir und allen Gläubigen befohlen hat, von dem gebrochenen Brot zu essen und von dem Kelch zu trinken, zu seinem Gedächtnis. Er hat verheißen, erstens, dass sein Leib so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist, wie ich mit den Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. Zweitens, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speist und tränkt, wie ich aus der Hand des Dieners das Brot in den Kelch des Herrn empfange und leiblich genieße, die mir als sichere Wahrzeichen des Leibes und Blutes Christi gegeben werden. Frage 76, was bedeutet es, den gekreuzigten Leib Christi zu essen und sein vergossenes Blut zu trinken? Es bedeutet nicht nur, mit gläubigem Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi anzunehmen und dadurch Vergebung der Sünde und ewiges Leben zu empfangen. Es bedeutet auch, durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem heiligen Leib mehr und mehr vereinigt zu werden, sodass, obwohl er im Himmel ist und wir auf der Erde, wir doch Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein sind und von einem Geist, wie die Glieder unseres Leibes durch unsere Seele, ewig leben und regiert werden. Frage 77, wo hat Christus verheißen, dass er die Gläubigen so gewiss mit seinem Leib und Blut speist und tränkt, wie sie von diesem gebrochenen Brot essen und von diesem Kelch trinken? Antwort, in der Einsetzung des Abendmahls, die lautet, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte und es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Diese Verheißung wiederholt der Apostel Paulus, wenn er sagt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Was brauchen wir alle am allermeisten? Und da bin ich mir sicher, das kann ich über jeden Einzelnen von euch, von uns sagen. Was brauchen wir alle am meisten? Was brauchen wir mindestens einmal die Woche? Warum sind wir hier? Warum sind wir jetzt sogar schon das zweite Mal hier heute an diesem Tag? Wir brauchen immer wieder eine klare, kräftige, deutliche Dosis Evangelium, gute Nachricht. Die gute Nachricht, wie wir in den Genuss von Gottes Gnade kommen, den Genuss der Vergebung für unsere Sünden, den Genuss der Veränderung, der Heiligung durch das Evangelium, durch Gottes Geist. Immer mehr Christen haben Schwierigkeiten mit den Sakramenten oder immer mehr Gemeinden oder Kirchen empfinden die Sakramente fast so als einen peinlichen Zusatz, auf den man am liebsten verzichten würde. Man kann nicht mehr allzu viel damit anfangen. Aber ich hoffe und ich bete, dass wir als Gemeinde immer mehr Menschen oder eine Gemeinde werden, die kapiert haben, wann immer es um die Sakramente geht, geht es um genau dieses Evangelium. Und das Evangelium in seiner allerbesten, einfachsten, deutlichsten Form, die wir begreifen können. Die Sakramente sind ganz einfache, simple, pädagogische Mittel, Anschauungsobjekte Gottes für die, die es oft nicht so richtig checken und kapieren. Meine Lieben, das sind wir alle. Das ist nicht einer oder zwei oder drei von uns, sondern das sind wir alle. Und die Sakramente sind da fast sowas wie eine Überdosis. Fast. Überdosis Evangelium. Und so ist es heute mit dem Herrnmal, mit dem Abendmahl. Letztes Mal habe ich gesagt, wir haben eine Trockentaufe, weil wir so viel über die Taufe gesprochen haben, aber wir hatten gerade keine Taufe. Heute haben wir auch gerade nicht das Herrnmal. Beschäftigen uns trotzdem damit. Das ist aber auch hier eine gute Übung, was das Herrnmal uns bedeutet. Wir haben uns mit der Taufe beschäftigt, wie sie in Anführungsstrichen funktioniert und haben gesehen, wie das Evangelium eben so klar und hell und deutlich aufstrahlt, aufleuchtet in der Taufe. Wir haben gehört, dass die Sakramente uns nicht ein anderes Evangelium geben oder irgendwas ganz anderes oder das Evangelium anders vermitteln als die Predigt, nicht nur, sondern eben besser und deutlicher sogar. Wir haben uns angeschaut, wie die Taufe das tut, und heute wollen wir uns anschauen, parallel dazu, wie das Herrnmal tut, wie wir durch das Herrnmal das Evangelium noch klarer, noch besser verständlich gemacht für uns. Als interessante Notiz, keine Lehre wird im Heidelberger Katechismus ausführlicher behandelt als die Lehre und die Bedeutung des Herrnmals, wenn man allein den Text sich anschaut. Hat natürlich verschiedene Gründe, natürlich weil die Auseinandersetzung in der damaligen Zeit, als der Heidelberger Katechismus entstanden ist, die Auseinandersetzung in Bezug auf das Herrnmal eben sehr stark und sehr lebhaft waren mit Katholiken, die glauben, dass im Abendmahl, im Herrnmal etwas verwandelt wird, dass da sogar ein Opfer geschieht, ein Opfer aktualisiert wird. Mit Lutheranern auch die Auseinandersetzung, mit Täufern auch, die ein unbiblisches Verständnis vom Abendmahl hatten. Das ist aber nicht der einzige Grund. Das Herrnmal nimmt deshalb auch so viel Raum ein, wie die Taufe ja auch, weil wir eben da sehen und begreifen sollen in diesem pädagogischen Mittel des Katechismus, was steht eigentlich im Mittelpunkt unserer Frömmigkeit, unserer christlichen Frömmigkeit, unserer reformierten Frömmigkeit. Die Gnadenmittel stehen im Mittelpunkt unserer Frömmigkeit. Die Predigt des Evangeliums und die Sakramente, Taufe und Abendmahl oder Herrnmahl, Wort und Sakrament steht im Mittelpunkt unserer Frömmigkeit. Das ist auch unsere christliche Identität, woran man uns erkennt, woran man die Kirche erkennt. Und da wir im Prinzip genau dieselben Fragen haben, wer noch im Ohr hat oder zurückgeblättert hat, die Fragen zum Herrnmahl sind im Prinzip analog dieselben Fragen, wie wir sie auch zur Taufe gehört haben. Deshalb haben wir auch dieselbe Gliederung heute, nämlich die drei Fragen, wie, was und wo. Wie sehen wir das Evangelium im Herrnmal? Was ist der Inhalt des Herrnmals und wo steht das? Zum Ersten also, wie sehen wir das Evangelium ganz besonders klar im Herrnmal? Das sehen wir schon in der Frage, da heißt es, wie wirst du im heiligen Abendmahl erinnert und gewiss gemacht, dass du am einmaligen Opfer Christi am Kreuz und allen seinen Gaben Anteil hast? Das heißt auch hier, wie wir es bei der Taufe gesehen, die Predigt ist eine Sache, die Predigt gibt uns das Evangelium, gibt uns Christus, da hören wir vom Kreuz, vom Opfer Jesu am Kreuz, seinem Tod für uns. Aber beim Herrnmal passiert noch mehr. Beim Herrnmal, sagt der Heidelberger, werden wir erinnert an das, was wir gehört haben und gewiss gemacht. Es erinnert uns an die Predigt, es macht uns gewiss, dass das stimmt, gewiss, dass das für uns stimmt. Wie bei der Taufe, auch beim Herrnmal, im Mittelpunkt stehe überhaupt nicht ich, auch wenn viele Christen das denken. Bei der Taufe stehe ich, der Täufling, im Mittelpunkt, oder wenn ich mich erinnere an meine Taufe, beim Herrnmal stehe ich und meine Frömmigkeit im Mittelpunkt. Das ist nicht so. Im Mittelpunkt steht Gott und was Gott uns zu sagen hat, was er uns versprochen hat, seine Verheißung steht im Mittelpunkt. Frage 75. Christus hat mir und allen Gläubigen befohlen, von dem gebrochenen Brot zu essen und im Kelch zu trinken, zu seinem Gedächtnis. Er hat verheißen. Genauso wie die Taufe hat auch das Herrnmal diesen Verheißungscharakter. Gottes Versprechen, das Evangelium steht im Mittelpunkt. Und was hat Gott versprochen? Was sehen wir denn im Herrnmal? Das weiß jeder. Was sehen wir da? Was passiert da eigentlich bei jeder Mahlfeier, bei jedem Abendmahl? Sehen wir zwei Dinge. Wir sehen noch mehr, aber zwei hauptsächliche Dinge, zwei symbolische Handlung sehen wir da. Zuerst sehen wir, wie der Pastor das Brot bricht. Dann sehen wir, wie das aufgeteilte Brot gegessen wird oder essen sogar selbst. Brot brechen und Brot essen. Und analog beim Wein natürlich, das sind die zwei Handlungen. Und für beide Handlungen sind Symbole oder Zeichen für etwas. Und wofür? Für das, was Gott uns versprochen hat. Nämlich das Erste, Gott hat uns versprochen, heißt es in der Antwort, erstens, dass sein Leib so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist, wie ich mit den Augen sehe gerade, wie ich mit den Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. Ich sehe mit den Augen, dass das Brot, der Leib Brot, der noch ganz ist, im nächsten Moment gebrochen wird vom Pastor. Warum ist das so? Man könnte sagen oder vielleicht denken, naja, das Brot wird logischerweise deshalb gebrochen, damit jeder ein Stückchen bekommt. Sonst geht es ja nicht, kann ja nicht einer das ganze Brot essen. Muss ja irgendwie aufgeteilt werden. Das stimmt natürlich auch, das ist logisch. Aber bevor wir noch ein Stückchen davon bekommen, finden wir schon eine wichtige andere Symbolik. Das Brot, das gebrochen wird, ist ein Bild, ein Symbol, ein Zeichen für den Leib Jesu, der gebrochen wurde in seinem Tod am Kreuz. Gebrochen im Sinn von getötet, gestorben. Im 16. Jahrhundert, da gab es, wie gesagt, viele Auseinandersetzungen über die richtige Lehre, das richtige Verständnis vom Herrnmahl, auf die wir jetzt hier überhaupt nicht eingehen. Aber ich will nur sagen, dass die Reformierten diejenigen waren, die Reformierten eigentlich die einzigen waren, die immer gekämpft haben dafür, gerade hier in Heidelberg übrigens, in der Kurpfalz, dass beim Abendmahl, beim Herrnmahl das Brot tatsächlich auch gebrochen wird, dass nicht entweder alles schon vorher geschnitten ist oder dass überhaupt kein Brechen des Brotes passiert. Und das war ihnen wichtig, das gehört zur Zeichensprache des Herrnmahls. Die Lutheraner haben das nicht getan, aus gutem Grund. Sie glauben ja, Jesus Christus ist in irgendeiner Form leibhaftig in dem Brot auf dem Abendmahl, auf dem Herrnmahlstisch. Deshalb darf man nicht das einfach nochmal, in Anführungsstrichen, brechen. Das wäre ein Verbrechen. Und sie tun das nicht. Die Reformierten eben schon. Sie glauben nicht, dass Jesus Christus irgendwie in das Brot reinschlüpft. Leibhaftig. Und deshalb brechen sie das Brot als Zeichen für den Leib Christi, der gebrochen wurde am Kreuz. Also das gebrochene Brot, das zerbrochene Brot ist ein Zeichen für den gebrochenen Leib Christi am Kreuz. Nicht umsonst lesen wir übrigens in der Apostelgeschichte, dass die Jünger Jesu regelmäßig zusammengekommen sind zu den Gottesdiensten, zur Predigt, zum Gebet und zum Brotbrechen. Das Herrnmahl wurde bezeichnet als Brotbrechen. Also kann man nicht aufs Brotbrechen verzichten oder nur verstehen, Brotbrechen meint eigentlich das schon vorher aufgeteilte Brot zu essen. Dann sagt der Heidelberger eben weiter, was das Zweite ist. Zweitens, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speist und tränkt, wie ich aus der Hand des Dieners das Brot und den Kelch des Herrn empfange und leiblich genieße. Das ist ja das Zweite, was passiert. Da wird nicht nur Brot gebrochen und dann gucken alle zu und gehen wieder nach Hause, sondern wir kommen und essen und trinken. Wir sehen nicht nur was beim Herrnmahl, wir nehmen auch etwas. Wir nehmen das gebrochene Brot und wir essen und wir trinken. Was ist die Symbolik jetzt darin? Oder das Zeichenhafte darin ist eigentlich ganz einfach, wie die Sakramente eben so sind. Einfach. Wir essen Brot, das kennt jeder, wir essen Brot, das ist ein Grundnahrungsmittel. Wir essen Brot, damit wir satt werden, damit wir gestärkt werden, damit wir keinen Hunger mehr haben, damit wir am Leben bleiben. Wir trinken Wein, auch ein Grundnahrungsmittel, heute nicht mehr, hat man ein bisschen den Luxusruf vielleicht bekommen, aber es war früher auch ein Grundnahrungsmittel, damit eben der Durst gestillt wird, nicht über den Durst, aber um den Durst zu stillen und damit auch unsere Seele froh wird, was auch ein biblisches Motiv ist, das tut der Wein. Das sind die beiden Zeichenhandlungen im Herrnmahl. Gebrochenes Brot steht für den gebrochenen Leib Christi. Essen und Trinken steht für Stärkung, für geistliche Speise. Und wie bei der Taufe haben wir jetzt auch hier in diesen Fragen zum Heidelberger, zum Herrnmahl eine große Entsprechung. Ein Vergleich könnte man auch sagen, das ist eine Entsprechung. Zweimal heißt es so wie, so auch. Und nochmal, so wie, so auch. So wie wir deutlich sehen, wie ich mit den Augen sehe, sagt der Heidelberger, dass das Brot gerade für mich auch gebrochen wird und der Kelch mir gegeben wird, genauso konkret, genauso sicher ist der Leib Jesu für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen. Genauso konkret und echt. Und das zweite, der zweite Vergleich, so wie ich aus der Hand des Dieners das Brot in den Kelch des Herrn empfange und leiblich genieße, in den Mund stecke, schlucke, genauso konkret und sicher darf ich wissen, darf ich glauben, dass Jesus Christus meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut zum ewigen Leben speist und tränkt. Ich hoffe, ihr versteht diese Entsprechung, um die es geht. Ich will es mal nochmal anders sagen. Wenn wir uns abends hinsetzen, an den Tisch setzen zum Abendessen, wenn sich jemand an den Tisch setzt zum Abendessen und er isst Brot und er trinkt vielleicht Wein dazu, niemand ist ein Skeptiker. Niemand hat Angst, er könnte 3-4 Scheiben Brot essen und ausgerechnet ist heute der Abend vielleicht, wo nichts passiert. Ich esse Brot und Brot und Brot und werde einfach nicht satt. Ich meine, es gibt so Jugendliche, bei denen scheint das so der Fall zu sein. Aber im Großen und Ganzen sind wir nicht skeptisch. Wir wissen, das funktioniert. Brot essen, satt werden. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, auf die wir bauen und vertrauen. Genauso wenig braucht irgendjemand von uns Angst zu haben, dass das Herrnmahl uns geistlich hungrig wieder aufstehen und nach Hause gehen lässt. Und hier will ich es auch sagen, wie bei der Taufe, der Hauptgrund für die Sakramente, warum Gott sie uns gegeben hat, ist, damit wir gewisser und gewisser und gewisser und sicherer und fester in unserem Glauben werden. Wir denken oft falsch rum. Wir denken oft falsch rum, wenn es ums Abendmahl geht. Wir stellen eigentlich das Herrnmahl auf den Kopf. Wir denken schon, es geht irgendwie um Gewissheit, Heilsgewissheit, Gewissheit des Glaubens. Aber wir denken dann oft, naja, weil ich doch so gläubig bin, ich bin doch gläubig, woran ich nicht zweifeln darf, meinen wir zumindest oft, weil ich wirklich gläubig bin, deshalb bin ich mir sicher, dass ich auch am Herrnmahl teilnehmen darf. Dass es auch für mich ist. Und wenn ich mir mal nicht so sicher bin, was meinen geistigen Zustand angeht, wenn ich mal zweifle, wenn ich mal schwach bin im Glauben, dann gehe ich lieber nicht zum Herrnmahl. Meine Gewissheit, meine Sicherheit in meinem eigenen Glauben, meiner Frömmigkeit, dass die Nadel der Gewissheit in meinem Glauben immer auf 100, auf vollem Ausschlag steht, das ist sozusagen die Voraussetzung, dass das Herrnmahl auch funktioniert und was bringt, denken viele. Aber das ist völlig falsch rum gedacht. Nicht meine Sicherheit und Gewissheit im Glauben macht das Herrnmahl wirksam. Nicht die Stärke von meinem Glauben, sondern umgekehrt. Weil ich am Herrnmahl teilnehmen darf, mit Recht teilnehmen darf in der Gemeinde. Weil ich da immer wieder schmecke und sehe, das Evangelium, Gottes Versprechen. Deshalb darf ich trotz meiner Zweifel, trotz meiner schwankenden Frömmigkeit, die hoch und runter geht, trotz meinem schwachen Glauben, ganz sicher und gewiss sein und mich vergewissern lassen am Tisch des Herrn, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Und er mir. Das Herrnmahl ist genau für eine Art von Christen, nämlich schwache Christen, die oft nicht so richtig kapieren. Die oft unsicher sind, wenn sie auf sich selbst schauen. Mit Recht. Die kämpfen mit vielen Schwächen, die kämpfen mit Sünde. Das Herrnmahl ist nichts für selbstsichere Christen. Und damit sind wir bei der zweiten Frage, nämlich der Was-Frage. Was bedeutet das Herrnmal? Wir haben gehört, es bedeutet, es symbolisiert, den gekreuzigten Leib Christi zu essen und sein vergossenes Blut zu trinken. Aber was um alles in der Welt bedeutet denn das und wie geht das? Das ist Frage 76. Was bedeutet das, den gekreuzigten Leib Christi zu essen und sein vergossenes Blut zu trinken? Und auch hier ist die Antwort wieder zwei Dinge, eigentlich dieselben Dinge wie eben, aber jetzt nochmal ein bisschen anders und ein bisschen genauer beschrieben. Die Antwort, es bedeutet nicht nur, also das ist das Erste, nicht nur mit gläubigem Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi anzunehmen und dadurch Vergebung der Sünde und ewiges Leben zu empfangen. Nicht nur das, aber natürlich auch das. Und das ist keine Kleinigkeit oder Nebensächlichkeit. Im Brechen vom Brot sehen wir, werden wir erinnert, Jesus ist gestorben am Kreuz, sein Leib wurde gebrochen. Warum? Als Strafe für Sünde, für unsere Sünde, als Opfer für uns. Jesus ist den Tod gestorben, den wir verdient haben, damit wir Vergebung für unsere Sünden haben. Sündenvergebung ist die wahre Bedeutung, natürlich, vom gebrochenen Brot, dem gebrochenen Leib Jesu Christi am Kreuz. Aber das ist, wie gesagt, nur das erste Element. Das ist wichtig, natürlich, gar keine Frage. Niemand will das Opfer Jesu am Kreuz kleinreden. Das können wir nicht überschätzen. Aber es ist doch tragisch, dass viele Gemeinden, in vielen Köpfen von Christen auch, dass das alles ist, was das Herrnmal bedeutet. Eben nur eine Erinnerung an den Tod Jesu am Kreuz vor 2000 Jahren, die Gelegenheit, darüber nachzudenken, über den Tod Jesu am Kreuz vor 2000 Jahren. Wir Reformierte glauben und bekennen, dass da Gott sei Dank noch mehr ist. Der Heidelberger sagt dann weiter, also er sagt, den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut trinken, das heißt nicht nur Vergebung der Sünden, sondern auch, das Zweite, auch durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem heiligen Leib mehr und mehr vereinigt zu werden. Sodass, obwohl er im Himmel ist und wir auf der Erde, wir doch Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Und dieses zweite Element, das fehlt in so vielen Kirchen völlig, das ist völlig unterbelichtet in den Abendmahlsfeiern von vielen Kirchen. Dabei ist es doch so, so wertvoll und so kostbar und natürlich so durch und durch biblisch. Wir glauben, im Gegensatz zu Katholiken und Lutheranern, dass Jesus Christus nicht ins Brot schlüpft auf dem Tisch oder in den Wein kommt nach seiner Menschheit. Jesus Christus, der Gott Mensch, ist im Himmel seit der Himmelfahrt. Er sitzt zur Rechten Gottes mit einem Leib, mit einem Körper, einem Auferstehungsleib, einem wunderbaren, verherrlichten, vollkommenen Leib, ohne Schwachheit, so wie es wie alles sein sollte, einem unsterblichen Leib. Und hier kommt jetzt das, was ich hoffe, dass wir es alle begreifen, das Entscheidende an dieser Stelle, das Wunderbare auch am Herrnmal. Wir sagen, wenn wir normales Brot essen, ganz normales Brot, wenn wir Wein trinken mit dem Mund beim Abendessen, dann bekommen wir Anteil an diesem Brot, könnte man sagen. Sagen wir normalerweise nicht beim Abendessen, aber könnte man sagen. Bekommen wir Anteil am Brot, das heißt, wir nehmen es in uns auf. Das Brot wird tatsächlich ein Teil von uns. Es wird ja nicht alles wieder ausgeschieden, sondern da passiert was in uns. Es verwandelt uns gewissermaßen. Es stärkt unseren Körper. Es wird zur Kraftquelle. Es wird umgewandelt in alle möglichen Prozessen im Körper. Und das macht uns satt und gibt uns Kraft, gibt uns Leben, gibt uns neues Leben. Genauso nehmen wir den Leib Christi, diesen vollkommenen, herrlichen Leib Christi, in uns auf. Wir werden eins mit ihm mehr und mehr. Ein Leib mit ihm. Fleisch von seinem Fleisch. Gebein von seinem Gebein. So dass wir eben wissen, auch unser Leib, unser Menschsein, wir als ganze Menschen werden verändert. Werden dem ganzen Christus immer ähnlicher. Bis wir eines Tages auch dieselben vollkommenen Menschen sein werden im Himmel. Bis wir ganz neu sind, ganz verwandelt sind. Aber diesen Leib Christi nehmen wir natürlich nicht auf mit dem Mund, wie das Abendbrot. Da ist Brot essen wir eben mit dem Mund, sondern im Glauben, geistlich, aber doch echt. Geistlich ist ja nicht gleich unecht. Sogar das Echteste überhaupt, könnte man sagen. Will ich eigentlich nicht sagen. Aber mindestens so echt wie materiell. Aber es ist trotzdem ein Essen. Das kann man, die Bibel tut es, und kann man und sollte man auch als ein Essen, ein Aufnehmen bezeichnen, eine Vereinigung bezeichnen, eine Kraftquelle. Noch leben wir hier auf dieser Erde, in dieser Schöpfung, noch haben wir es mit Sünde zu tun, mit den Folgen der Sünde zu tun, sogar in unserem Leib haben wir es damit zu tun. Noch sind wir körperlich schwach, noch sind wir geistlich schwach, noch werden wir krank, noch müssen wir sogar physisch sterben. Und was für ein Trost ist uns da das Herrn mal, das uns zeigt schon jetzt, es ist in uns eine neue Kraft am Werk. Die Kraft der Auferstehung, die Kraft der neuen Schöpfung, des neuen Lebens. Und so ist das Abendmahl, das Herrnmahl, die Wegzehrung, die Speise unterwegs, die geistliche Wegzehrung für dieses Leben, was wir noch vor uns haben hier auf dieser Erde. Die Wüstenwanderung, könnte man sagen, hin zum verheißenen Land, zum Himmel, wo Christus ist. Genauso lesen wir und bekennen wir es dann in Frage 77. Nämlich, dass Christus verheißen hat, dass er die Gläubigen so gewiss mit seinem Leib und Blut speist und tränkt, deutlicher kann man es nicht sagen, speist und tränkt, wie sie von diesem gebrochenen Brot essen und von diesem Kelch trinken und gespeist und getränkt werden. Damit sind wir bei der letzten Frage, wo steht denn das alles? Das Brotbrechen, wie gesagt, steht für die Sündenvergebung, das Brotessen steht für das Eins werden mit Christus, die Stärkung, die Speise, die wir bekommen von seinem Leib und seinem Blut. Aber wo steht dann das? Und auch hier ist es so wie bei der Taufe, das muss ja irgendwo stehen. Die Bedingung für ein Sakrament oder für ein Gnadenmittel ist, dass wir es nicht erfunden haben. Das ist kein Zeichen von unserer, keine Erfindung unserer Frömmigkeit, kein Frömmigkeitsmittel, das wir Christen uns ausgedacht haben, sondern die Bedingung ist, dass Jesus Christus selbst es eingesetzt hat. Er hat es erfunden, er hat es eingesetzt. Und er hat ausdrücklich etwas versprochen damit im Zusammenhang. Und wo hat er das? Wo hat er das Herrnmahl eingesetzt? Das wissen wir alle. Die Einsetzungsworte, die stehen immer am Anfang der jeder Abendmahlsfeier. Matthäus 26 wird hier zitiert, Lukas 22. Und dann 1. Korinther 10, das heißt am Ende, die Verheißung wiederholt der Apostel Paulus. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Sprachlich ist das ein bisschen komischer deutscher Satz, der nicht so richtig trifft, worum es geht. Gemeinschaft des Blutes, das meist wörtlich müsste man übersetzen, Anteil habe am Blut Jesu. Anteil habe am Leib des Christus. Da steht das in diesen Einsetzungsworten. Steht schwarz-weiß. Im Herrnmahl spricht uns Jesus die Vergebung unserer Sünden zu, sein gebrochenen Leib dafür, sein vergossenes Blut dafür. Und im Herrnmahl spricht er uns die Gemeinschaft mit seinem auferstandenen, verherrlichten Leib, der Kraft, der göttlichen Kraft, Speis und Trank für unsere Seelen zu. Liebe Gemeinde, auch hier kann ich eigentlich nichts anderes sagen, als was ich ähnlich zur Taufe gesagt habe. Wie dankbar sollten wir eigentlich sein, wie dankbar dürfen wir sein, dass Gott uns sein Evangelium, zuerst das Evangelium mitgeteilt hat in Worten, zum Hören, für die Ohren mitgeteilt hat und dass wir es tatsächlich auch irgendwann zum ersten Mal gehört haben, dass wir es immer wieder hören dürfen, das gepredigte Evangelium, so oft wir das brauchen und wir brauchen es regelmäßig. Das reicht eigentlich schon oder müsste eigentlich schon reichen. Aber wie viel dankbarer dürfen wir noch sein, dass Gott es nicht bei diesen Worten belassen hat, weil er uns kennt, sondern uns noch diese Zeichen gegeben hat dazu, damit wir das Evangelium umso besser verstehen. Das Zeichen des Wassers, der Taufe, das uns wäscht von unseren Sünden und als Bild der Wiedergeburt. Und das Zeichen von Brot und Wein, das steht, wie gesagt, für die Vergebung der Sünden und für die geistliche Speise, die wir dringend brauchen als Christen in diesem Leben des Glaubens. Meine Lieben, umso fester sollen wir und dürfen wir dieses Evangelium glauben, das uns im Herrn mal vor Augen geführt wird, aber ja eben noch mehr auch in den Mund gelegt wird. Psalm 34, was wir ja beim Herrn mal regelmäßig hören, dieses Wort, das ist tatsächlich so, wir dürfen schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Nicht nur hören, auch schmecken und sehen. Lass uns eine Gemeinde sein, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt, wie er uns im Evangelium gepredigt wird, wie er uns aber eben auch dargestellt wird in den Sakramenten. Wer das tut, der darf sicher sein, dass es ihm an nichts fehlt, an nichts mangelt im Glauben, im christlichen Leben. Wie es Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt herrscht. Lasst uns dem Herrn danken für diese Gnade des Evangeliums und für dieses Gnadenmittel, das Gott immer wieder neu in seiner Treue gebraucht, um uns zu stärken. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir für deine geistliche Fürsorge für uns, deine Vorsehung, so wie du uns, dein Volk, täglich versorgst mit dem täglichen Brot auf unserem Tisch. So versorgst du deine Kirche mit den Gnadenmitteln, damit niemand zu kurz kommt, niemand vor die Hunde geht, verhungert, geistlicher Mangel, Ernährung. In Wort und Sakrament versorgst du uns, den inneren, den geistlichen Menschen mit Lebensspeise, ja mit unserem Herrn Jesus Christus selbst, dem Brot, das aus dem Himmel kommt, dem himmlischen Brot, mit seinem Leib und Blut, mit seiner Kraft, mit seinem Leben, dem ewigen Leben. Ja, lass uns so zu Christen werden, die jeden Tag in jeder Lebenslage fest vertrauen auf die Wahrheit deines Evangeliums für uns. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.